Die heute anberaumte Plenarsitzung im Landtag hat den rechten und linken Extremismus, wie gesagt, zum Thema. Und worin besteht Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen beiden Begrifflichkeiten, also beiden Formen des Extremismus? Und wo könnte man eine Gemeinsamkeit erkennen, falls vorhanden?
Ich würde es gerne mal ein bisschen anders, also der Hauptanlass, dass die AfD hier ein Sonderplenum beantragt hat, liegt ja sozusagen in den Ereignissen um G20, genau. Und sozusagen auch den gewalttätigen Ausschreitungen, die es dort gab. Und sie versuchen das in diese Extremismus-Debatte reinzupressen, so nach dem Motto, die linken Extremisten sind genauso schlimm wie die rechten Extremisten. Ich lehne dieses Konstrukt eigentlich grundsätzlich ab. Ich weiß, ich heiße Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus. Das haben wir auch deswegen so gewählt, weil natürlich auch die Leute verstehen müssen, was ich da eigentlich politisch mache. Aber ich halte diese Extremismus-Geschichte für falsch, einfach weil ich der Meinung bin, dass sie versucht, eine sehr komplexe Problematik zu vereinfachen. Sie sagt, es gibt halt die gute Mitte der Gesellschaft und es gibt die bösen Ränder, den bösen linken Rand und den bösen rechten Rand, und damit entlastet sich eine Gesellschaft natürlich auch ein Stück weit. Deswegen finde ich das Konstrukt nicht besonders sinnvoll, um bestimmte Phänomene zu beschreiben.
Aber wenn Sie es nicht sinnvoll erachten, wie würden Sie es dann einteilen, beziehungsweise welche Strukturierung würden Sie dann mehr vorziehen?
Ich glaube da ja eher so ein bisschen an Ideologien der Ungleichwertigkeit beziehungsweise das Konstrukt der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, was wissenschaftlich beschreibt, was es dort geht, nämlich die Abwertung verschiedener Gruppierungen, die vor allen Dingen auch was mit Machtverhältnissen zu tun haben. Ja. Also wenn wir von Rassismus reden beispielsweise, dann gehört zu einem neonazistischen Weltbild Rassismus dazu, und da gehört auch Gewalt dazu.
Ja.
Und das möchte ich auch so konkret benennen. Ich finde, das, was unter Linksextremismus abgetan wird, also so zum Beispiel systemkritische Herangehensweise, die Ablehnung von Kapitalismus, finde ich, darf man nicht gleichsetzen mit dem Vernichtungsgedanken gegenüber bestimmten Menschengruppen. Ich halte das für eine Verharmlosung von rechter Gewalt, von rechtsextremistischen, wenn man in dem Duktus bleiben möchte, oder neonazistischen Gruppierungen. Und ich glaube, da ist es keine adäquate Analyse unterschiedlicher Positionierungen. Auf der einen Seite, ne, also Systemkritik ist für mich erstmal eine Position, aber dass den Wunsch, Menschen zu vernichten, hat für mich nichts mehr mit Position zu tun.
Wo Sie es gerade anschneiden bzw. ansprechen, von wegen Relativierung rechter Gewalt. Soweit ich weiß, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich mich irre, hat diese Sitzung auch den Untertitel oder Obertitel Terror, also linker Terror. Und ich finde, das ist ein schwieriger Begriff.
Auf jeden Fall.
Der wurde auch von vielen Sprechern, unter anderem von Steffen Dittes und von Innenminister Poppenhäger, angegriffen bzw. kritisiert, weil ich finde, wenn man diesen Begriff verwendet, linker Terror, stellt sich erstmal die Frage, okay, G20, das könnte darunter womöglich, also vielleicht nicht nur womöglich, wahrscheinlich sogar sehr genau darunter fallen, aber Umkehrschluss finde ich, dass man solche Begrifflichkeiten auch dazu verwendet, um halt auch die rechte Seite ein Stück weit abzuschatten. Kann man das so sagen oder ist das zu weit gegriffen?
Naja, ich glaube einfach, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist sozusagen auch ein sprachliches Problem. Ja? Also dass sozusagen sofort Begriffe benutzt werden, die natürlich die Assoziation im Moment vor allen Dingen mit islamistischem Terror nahelegen. Also eine Gleichsetzung, dass wenn jemand gezielt in eine Menschenmenge mit einem Fahrzeug fährt und gezielt Menschen töten will, gleichzusetzen mit dem Anzünden von Autos, dann halte ich das auch für falsch. Auch wenn ich natürlich trotzdem das Anzünden von Autos nicht richtig finde. Ja?
Ja.
Aber ich glaube, wir müssen einfach unglaublich aufpassen im politischen Raum, wie wir uns äußern und wie wir, welche Wirkungen auch diese Äußerungen haben. Wenn wir das alles gleichsetzen, dann relativieren wir in diesem Fall immer eine Sache, die wirklich unglaublich menschenverachtend ist, was zum Beispiel islamistischer Terror ist, ja, und was auch rechter Terror ist. Und das gleichzusetzen mit dem Anzünden von Autos finde ich sehr, sehr schwierig. Und dann damit will ich nicht linke Gewalt, in dem Fall, wie sie gelabelt wird, wird ja relativieren, ich will nicht relativieren, dass Autos angezündet werden, aber ich finde, das ist halt doch ein himmelschreiender Unterschied. Und dieser Terrorbegriff, den holt man immer schnell raus. Das ist eine Keule, dagegen lässt sich sehr schwer sachlich auch argumentieren. Ja. Und das ist das, wo ich auch sage, da sind viele Fehler passiert in den letzten Wochen in der Kommunikation. Hm. Ich glaube einfach, dass wir da Spiralen nach oben drehen, sprachlich, die es dann schwer machen, am Ende tatsächlich zurückzukommen zu einer sachlichen Auseinandersetzung. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil dann bewegen wir uns sozusagen nur noch im gegenseitigen, ihr seid aber die Bösen oder ne, und kommen nicht mehr zu einer sachlichen Auswertung von Ereignissen.
Also weg von stark aufgeladenen Begrifflichkeiten wie Terror und unbedingt. Weg von einem zu verhärteten Schwarz-Weiß-Denken, kann man das vielleicht auch so sagen?
Ja, das ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Ne? Bei einigen gibt es halt nur die bösen Polizisten und bei anderen gibt es nur die bösen Demonstrierenden. Hm. Das ist beides, glaube ich, kann man so einfach nicht sagen, sondern es bedarf einer sehr detaillierten Analyse unterschiedlicher Ereignisse, nicht nur der G20-Proteste selbst, sondern auch im Vorfeld, weil da sind im Vorfeld schlicht und ergreifend auch schon Fehler gemacht worden, die dazu geführt haben, dass diese Tage so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Mhm. Und wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, dass sowas nicht wieder passiert und dass wir eine Lösung dafür wollen, dass einerseits Polizistinnen und Polizisten nicht über die Maßen hinaus Gewalt benutzen und das Demonstrationsgeschehen nicht eskalieren, dann müssen wir das sachlich diskutieren und nicht in dieser aufgeladenen Terror, also es wurde Terror benutzt, es wurde bürgerkriegsähnliche Zustände benutzt. Das sind alles Sachen, die halte ich nicht für zielführend.
Kommen wir mal weg, vielleicht ein bisschen von Hamburg weg nach Thüringen, weil für mich ist es auch ein bisschen komisch, dass man hier etwas diskutiert, was in Hamburg stattgefunden hat, auch wenn Thüringer Polizisten da mit involviert gewesen sind, beziehungsweise vor Ort gewesen sind. Mhm. Wenn wir uns mal auf Thüringen konzentrieren, wirklich diesen Blick auf Thüringen werfen, dann stellt sich ja eine bestimmte Frage, wenn man sich mit Extremismus beschäftigt hat. Das wurde von vielen hier auch in der Sitzung aufgegriffen. Es wurden Beispiele bezüglich von linker Gewalt hier in Thüringen genannt, es wurden Beispiele von rechter Gewalt hier in Thüringen genannt und es wurden bestimmte Zahlen und Statistiken aus der Kiste hervorgeholt. Und was ich mich jetzt wirklich frage und also welches Problem, also mit welchem Problem hat Thüringen oder die Menschen hier in Thüringen noch eher zu ringen? Also haben wir eher ein starkes rechtes Problem oder ein starkes linkes Problem?
Wir haben ein starkes Problem mit Neonazis in Thüringen und das zeigen ja auch die letzten Wochen und das zeigt ja auch der NSU. Und deswegen umso mehr schmerzt es mich an dieser Stelle, dass wir da wieder in Diskussionsmuster zurückverfallen, die doch sehr irgendwie an 80er und 90er Jahre erinnern. Das finde ich sehr schwierig. Da wird sich ja immer auf die polizeiliche Statistik berufen, was PMK, also politisch motivierte Kriminalität links und rechts angeht. Und da liegt, finde ich, schon eins der Probleme, weil da ja auch eine Gleichsetzung stattfindet. Ja. Ich finde, da muss man halt einfach mal gucken, wie zielführend überhaupt diese Kategorisierungen sind. Das Problem ist, das kann man in Thüringen nicht ändern, weil das im Verbund der Polizeien in Deutschland eine festgelegte Kategorien sind. Aber ich glaube, die allein sind schon irreführend. Mhm. Wenn man sich jetzt auf diese Zahlen berufen möchte, dann sieht man natürlich, dass wir ein Problem mit Neonazis haben und dass wir da tatsächlich als Land gefordert sind und haben ja auch die Rechtsrockkonzerte in den letzten Wochen gezeigt, ein Thema beispielsweise, dass wir da deutliche Probleme haben. Und ich finde, es ist ja auch der Verfassungsschutzbericht immer angesprochen worden, da sind teilweise Vereine oder Gruppierungen benannt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da scheint es mir eher darum zu gehen, die zu diskreditieren. Mhm. Die AfD beruft sich ja darauf, dass antifaschistische Gruppierungen die Veranstaltungen machen, die sich mit der AfD-Auseinandersetzung auseinandersetzen, linksextrem sind, dann bin ich das auch, weil ich begleite solche Veranstaltungen, ich halte die auch für richtig, sich damit auseinanderzusetzen und auch klar zu sagen, wo wes Geistes Kind die AfD ist. Von daher glaube ich einfach, dass genau diese Extremismustheorie, die dem zugrunde liegt, schon eins der Probleme ist und ich würde mir wünschen, dass wir da zu einer differenzierten Betrachtung gesellschaftlicher Gruppierungen und politischer Phänomene kommen.
Was auch sehr interessant ist, wo Sie es gerade ansprechen, ist, dass ja auch vor kurzem durch die AfD ja doch das IDZ, das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, auch angegriffen worden ist. Ja. Unter anderem während einer Veranstaltung in Weimar hat mich vielleicht, Herr Höcke, das INDZ als Stasi 2.0 bezeichnet und haben es auch quasi versucht, in die linksextreme Ecke zu schieben. Und
das ist eine klare Diskreditierung eines wissenschaftlich arbeitenden Institutes. Es ist eine klare Versuch, eine Person zu diskreditieren, nämlich Matthias Quent, der diesem Institut vorsteht und der dort wissenschaftlich arbeitet, der mit wissenschaftlichen Methoden, anerkannten wissenschaftlichen Methoden arbeitet und der sich mit demokratiegefährdenden Phänomenen auseinandersetzt. Und natürlich will die AfD leugnen, dass ihre Politik und ihr Auftreten demokratiegefährdend sind. Viele Wissenschaftler sind sich aber schlicht und ergreifend einig, dass diese Partei auch eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Und das sehen wir ja auch hier immer wieder im Landtag, wenn sie versuchen, demokratische Prozesse zu missbrauchen, um ihre Position größer zu machen, als sie dann tatsächlich ist. Und da geht es darum, Wissenschaft zu diskreditieren, weil Wissenschaft ist für Rechtspopulisten, um mal da zu bleiben, natürlich gefährlich, weil sie ihnen auch den Spiegel vorhält und sagt, das, was ihr erzählt, ist Quatsch.
Ja.
Ist wissenschaftlich nicht belegbar.
Was ja auch, ich weiß nicht, ob es gefallen ist, beziehungsweise ob man es hier erwähnt hat, Radio Leute begleitet nun oder hat eine ganze Weile den Ballstedt-Prozess begleitet. Und im Verlauf des Prozesses, beziehungsweise gegen Ende, wurde ja die Tat, also die Tat selbst, entpolitisiert. Man hat halt nicht, also wie ich es mitbekommen habe, den Gewaltanteil in diese Ideologie mit hineingerechnet. Katharina König-Preuß hat sich da sehr stark ausgesprochen, gesagt, Gewalt ist Teil der rechten, rechtsradikalen Ideologie. Und auch gab es einen anderen Prozess in Weimar. Da wurden Jugendliche auch vor Gericht gestellt, im Amtsgericht. Die haben die DGB-Kundgebung im 1. Mai, glaube ich, 2015 war es, überfallen. Und die haben sich quasi freigekauft. Also wir haben hier zwei Prozesse, wo das politische Gewicht solcher Taten nicht wirklich erkannt ist. Also anerkannt worden ist oder mit hineingerechnet worden ist. Und ich weiß nicht, ob es hier zur Sprache gekommen ist. Ich finde, das ist auch ein Fingerzeig auf die Problematik hier in Thüringen, dass man eher dazu neigt, doch
das zu entpolitisieren.
Genau.
Ja. Das stimmt. Das ist ja auch im Ballstedt-Prozess ein Problem gewesen. Jetzt kann man vielleicht das Gericht auch an manchen Stellen verstehen, weil sie es irgendwie ganz gerichtsfest machen wollten und da keinen Anlass bieten wollten. Ich halte es aber für ein strukturelles Problem an der Stelle. Das haben wir immer wieder, dass Gewalttaten von Neonazis sozusagen entpolitisiert werden und man sozusagen die Ideologie von der Tat an sich trennt. Das aber, und das zeigt ja auch der NSU. Der NSU hat Menschen ermordet mit einem klaren politischen Ziel, nämlich eine migrantische Community zu verunsichern, ihnen das Gefühl zu geben, sie gehören hier nicht dazu und sie werden vor allen Dingen auch vom Staat nicht ernst genommen, weil sie auf diese Mechanismen, die es innerhalb dieser Gesellschaft gibt, gesetzt haben. Und wenn dann wieder so ein Prozess läuft, bei dem einfach deutlich klar ist, dass in Ballstedt sollte der Kirmesgesellschaft gesagt werden, wenn ihr euch gegen uns hier aufstellt, dann kriegt ihr aufs Maul und dann sorgen wir dafür, dass ihr eures Lebens nicht mehr sicher seid. Und das ist natürlich eine klare Ansage, die was mit der Ideologie zu tun hat und die neonazistische Ideologie beinhaltet Gewalt. Das ist das gibt es nicht ohne Gewalt. Gewalt gegen Andersdenkende, gegen Menschen, die nicht in das Weltbild passen, ist legitim in dieser Szene. Und dann ist es natürlich umso schlimmer, wenn in einem Gerichtsprozess das auch nicht auch klar gesagt wird. Und da frage ich mich halt, was muss denn eigentlich passieren, damit man das anerkennt? Das ist wirklich, finde ich, wirklich nicht gut und nicht zielführend.
Machen wir mal einen kleinen Sprung von Ballstedt nach Thema. Das haben wir ja auch schon kurz angesprochen. Soweit ich weiß, waren Sie auch dort gewesen, beziehungsweise als parlamentarische Beobachterin. Und was konnten Sie beobachten und welche Schlüsse haben Sie aus dem, was Sie dort gesehen haben, gezogen, für sich, für die Gesellschaft hier in Thüringen insbesondere?
Naja, die Hauptquintessenz ist natürlich, wenn dort an einem Tag bis zu 6000 gewaltbereite Neonazis aufmarschieren, das auch relativ ungestört tun können, unter dem Recht auf Versammlungsfreiheit tun können, dann ist das natürlich, finde ich, schmerzt mich das sehr, weil wir da quasi diesen großen Freiraum haben, in dem sie sich bewegen können. Und die Aggressivität dieser Gruppierung, die ist da auch immer wieder deutlich. Also wir sind dort, Katharina König-Preuß und ich, auch regelmäßig beschimpft worden. Die Journalistinnen und Journalisten sind beschimpft worden, wenn wir an diesem Tag jeder Beleidigung sozusagen eine Anzeige hätten folgen lassen, dann wären wir wahrscheinlich auch nicht fertig geworden. Aber dieses Aggressionspotenzial ist natürlich da und sie versuchen nach außen ja so ein bisschen dieses, ach, wir wollen ja hier nur so ein bisschen Musik hören zu machen und versuchen sich dann da zusammenzureißen, dass sie das nicht hinbekommen, zeigen ja einerseits die Ermittlungen, die da gegen Einzelne laufen und zeigen natürlich auch die Videos, die wir dann im Nachhinein gesehen haben, zu den Hitlergrüßen auf dieser Veranstaltung. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben wir da in Thüringen ein ernsthaftes Problem, dass wir sehr viele Immobilien haben, sehr viele Möglichkeiten, wo Neonazis sich treffen können. Und da müssen wir unbedingt dagegen arbeiten. Ich weiß, das ist kompliziert und schwierig und da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Aber da hoffe ich einfach, dass wir in den nächsten Wochen auch weiterkommen und uns auch hier verständigen im Parlament, wie wir dagegen vorgehen.
Rücken wir jetzt auch mal vom Rechtsextremismus wieder ab und gucken nochmal auf die linke Seite. Nun haben wir uns nun genau konzentriert. Es hat sich ja schon herausgestellt, dass Sie der Meinung sind, also der Auffassung sind, dass hier in Thüringen eher das Problem auf der rechten Seite liegt. Mhm. Aber wie sieht es mit dem Linksextremismus hier in Thüringen aus? Wie ist der hier zu bewerten?
Naja, ich finde, ich kann diese Frage nicht insofern nicht beantworten, weil ich, glaube ich, eine andere Definition davon habe. Es gibt natürlich auch in Thüringen Menschen, die radikale linke Ansichten haben. Das finde ich aber erstmal grundsätzlich eine legitime Geschichte. Wir haben da ja vorhin schon so kurz drüber gesprochen. Was heißt das denn? Also ist Kapitalismuskritik, wird ja von Konservativen immer gleich schon als Linksextremismus abgetan. Ich finde, das ist in einer Demokratie eine völlig legitime Infragestellung von gesellschaftlichen Gegebenheiten. Und ich finde es immer sehr schwierig, dass in Frage gestellt wird, dass man beispielsweise wirtschaftliches Handeln in Frage stellen darf. Das ist völlig legitim. Das haben wir natürlich, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht der Rede wert, jetzt darüber zu sprechen, ob wir ein Problem mit Linksextremismus in der Definition, wie sie von Konservativen angewandt haben, das halte ich für eine absolut nicht zielführende Diskussion. Das ist ein Ablenkungsmanöver an der Stelle, um tatsächlich auch von den wahren Problemen vielleicht ein Stück weit abzulenken und natürlich, um sich auch empören zu können über Linke, in dem Duktus. Und dazu gehören ja für einige bei CDU und AfD auch Mitglieder der Regierungskoalition. Und das ist natürlich für die ein gefundenes Fressen, um uns auch zu diskreditieren. Das muss man, also so empfinde ich das zumindest. Da fallen ja auch oft Namen von Abgeordneten hier.
Was immer wichtig ist, beziehungsweise was immer wichtig ist im Zusammenhang mit diesem Extremismusbegriff, ist auch der Protest dagegen. Ich bin ja ein Fan von friedlichen Protesten. Ich lehne jede Form von gewaltvollen Protesten ab. Und natürlich, ich mag solche bunten Proteste wirklich, die groß aufgestellt sind. Zum Beispiel gab es vor kurzem in Weimar einen Protest, der wirklich breit aufgestellt gewesen ist, der gegen die AfD auch gerichtet gewesen ist, gegen einen Stammtisch, der dort initiiert wurde. Und dann gab es halt von AfD-Seiten die Twitter-Nachricht zum Beispiel von Herrn Brandner, der gesagt hat, ja, der linke Mob tobt in Thüringen. Ja. Das hat viel Schmunzelei ausgelöst, weil linker Mob Käse.
Sagt auch mehr über ihn aus als über die Leute, die dort demonstrieren. Ja? Ich finde auch, dass friedlicher Protest immer seine Legitimation hat und auch gegen die AfD. Ich finde es auch legitim, wenn Leute der Meinung wären, sie müssten, wir akzeptieren ja auch, wenn hier gegen die Gebietsreform demonstriert wird. Das ist ein legitimer Mittel in einer Demokratie, sich zu äußern, seinen Unmut mitzuteilen und seine Position mitzuteilen. Solange es dort keine Gewalt gegen Menschen und Sachen gibt, finde ich das völlig in Ordnung. Und das heißt für mich auch, ziviler Ungehorsam und Blockaden gehören für mich auch zu friedlichen Protesten. Ja. Wenn sich jemand friedlich auf die Straße setzt, dann habe ich damit erstmal kein Problem, weil er damit niemanden angeht. Und wir kennen das Brockdorf-Urteil, das auch sagt, wenn die Blockade zur Meinungsäußerung dazugehört, dann ist das auch in Ordnung. Da, glaube ich, hat die AfD ein Problem mit demokratischem Verständnis und mit Versammlungsfreiheit. Die reklamieren sie für sich selbst, aber wenn es sozusagen konkret gegen ihre Position geht, dann stellen sie das in Frage. Und dann, glaube ich, haben die da eher ein Problem als diejenigen, die da stehen und demonstrieren.
Welche Bedeutung hat für Sie dieser Form, nicht linker Protest, sondern friedlicher Protest? Also es geht ja immer gegen jemanden, also gegen eine bestimmte Position. Das ist klar, man versucht irgendwo gegen anzugehen. Aber ich finde, das ist sollte nicht nur in eine Richtung gehen, sondern auch nach hinten.
Wie meinen Sie?
In die, Ich habe mit dem Neonazi-Aussteiger Christian Ernst Weisgerber ein Gespräch geführt und er hat gesagt, dass, als ich ihn gefragt habe, wie sollte Protest für ihn aussehen oder welche Wertigkeit hat für ihn so ein Protest. Er hat gesagt, er ist wichtig, er ist absolut legitim, friedlicher Protest, denn er ist nicht nur wichtig, den Leuten zu sagen, also gegen die man ist, zu sagen, hier, wir sind mit dem, was ihr macht, nicht einverstanden, sondern...
Sondern auch der Umgebung zu sagen...
Genau,
Na klar, also Protest ist ja nicht nur, wird ja immer so ein bisschen auch diskreditiert, als das ist jetzt der Gegenprotest, wobei sich ja die Demonstrierenden ganz selten als die Gegenprotestler sehen, sondern die sagen, wir stehen hier für eine Sache, wir stehen hier für eine tolerante, für eine solidarische Gesellschaft, die sich gegen Rassismus ganz klar positioniert und die sich sozusagen auch gegen den Populismus der AfD beispielsweise positioniert. Und das ist natürlich auch wichtig für alle, die drumherum stehen, als Nichtbeteiligte klar zu sagen, es gibt hier eben nicht nur die AfD-Position, sondern es gibt hier auch ganz viele, die eine andere Auffassung haben. Und das ist natürlich eine wichtige Wirkung. Deswegen halte ich auch nichts davon, immer zu sagen, lass die doch mal machen. Und euer Gegenprotest sorgt doch nur dafür, dass die noch größer werden. Das halte ich für falsch. Ich glaube, es ist immer wichtig und immer essentiell, sich gegen sowas zu stellen und auch klar die eigene Position zu artikulieren, einfach eben um Beteiligte, denen auch klar zu machen, nee, so einfach ist die Welt nicht, wie sich das einige vorstellen, sondern es gibt hier auch Menschen, die eine ganz klare andere Position haben.
Soweit ich weiß, das hat Christian Ernst Weisgerber auch dann gesagt, es ist wichtig für Leute auch, die Opfer von rechter Gewalt wurden, dass die wissen, dass sie nicht alleine dastehen. Das fand ich eine interessante Aussage. Ja. Und ich höre gerade, wir müssen zum Ende.
Nein, aber auf jeden Fall, diese Solidarität, die das auch mit sich bringt, die ist enorm wichtig, nicht nur für Opfer, aber auch für Geflüchtete, für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auf jeden Fall.